Moin, ihr hört den Podcast vom Magazin Der Hamburger, Hamburgs Coffee Table Magazin im herausragenden Format. Die Extraportion Hamburg-Liebe zum Lesen und Hören. Mehr erfahrt ihr unter www.derhamburger.info und jetzt geht's los.
Und dann bin ich morgens immer aufgestanden und habe versucht, jemanden zu finden, dem ich davon erzählen konnte. Ich übertreibe jetzt. Oder wenn ich zu einer Party gegangen bin, habe ich gesagt, ich möchte da übrigens in der U-Bahn einen Kiosk mieten und da schreiben. Oh, das ist ja toll, haben die Leute dann gesagt. Die wussten ja auch nicht darunter. Aber das hat mich über 2 Monate sozusagen durchgezogen. Und im Nachhinein bin ich heilfroh, dass ich nicht dieser Angst nachgegeben habe, sondern das Abenteuer wirklich gewagt habe auch.
Moin, moin, Hamburg!
Christoph Busch, Initiator des Zuhörkiosk zwischen den Gleisen der U2 in der Emilienstraße. Es ist Samstag, der 15. Juli und ihr hört die neue Folge vom Podcast vom Hamburger. Wie schön, dass ihr uns zuhört. Ich bin Regine Marxen, Podcasterin und Autorin beim Hamburger und ich freue mich, dass ihr euch aus dem riesen Angebot an tollen Podcasts da draußen genau diesen hier herausgepickt habt. Schauen wir mal, dass wir euch eine gute Zeit bereiten. Stichwort gute Zeit. Noch bis Sonntag, 16. Juli, läuft die Millantor Gallery im Millantor Stadion. Das Kunst- und Kulturfestival macht nicht nur gute Laune, es macht aus Kunst Wasser. Wie das funktioniert, könnt ihr in unserem Podcast mit Viva con Aqua Arts Geschäftsführerin Agnes Fritz hören. Eine Empfehlung für alle, die schon immer einmal hinter die Kulissen der Millantor Gallery schauen wollten. Ich verlinke euch die Folge natürlich in den Shownotes. Aber jetzt möchte ich euch Christoph Busch vorstellen. Autor und Drehbuchschreiber mit einer Schwäche für Abenteuer. Das Abenteuer Zuhörkiosk begann an einem Novembertag 2017. Er stand am Bahnsteig der U2 in der Emilienstraße in Eimsbüttel. Er betrachtete den leerstehenden Kiosk zwischen den Gleisen. Es kam ihm eine Idee. Wie wäre es, das Bütchen zu mieten, um dort zu schreiben und nebenbei neue Geschichten zu sammeln. Nicht nur durch Beobachtung des nicht immer ganz so schönen Treibens an einem Hamburger U-Bahnhof, sondern durch das Zuhören. Wenn er dort wartenden Menschen die Möglichkeit geben würde, ihm zu erzählen, was sie gerade beschäftigt, würden diese sie nutzen? Wenige Wochen später richtete er seine Schreibstube zwischen den Gleisen ein. 2 Klappstühle auf 8 Quadratmetern, grüne Vorhänge, Bücher, ein Buddelschiff, allerlei Gesammeltes als Dekoration für die leeren Regale und ein Schild am Fenster. Ich höre ihn zu, jetzt gleich oder ein anderes Mal. Was aus dieser Idee geworden ist, das hört ihr jetzt.
Ich weiß, ehrlich gesagt, eigentlich nur ganz schlecht formulieren, warum ich diese verrückte Nummer gemacht habe. Also man muss ja nicht jeden Kiosk mieten, an dem dran steht, dass er zu mieten ist. Im Anfang, wenn ich gefragt worden bin, warum haben Sie das denn gemacht, habe ich gesagt, ja, da hängt ein Schild dran, dass er zu mieten ist. Das ist natürlich überhaupt keine Begründung. Ich glaube, mir war nach einem Abenteuer.
Ja, aber ein Abenteuer unter Tage sozusagen, ohne Tageslicht. Nicht jeder und jede von uns würde sich für eine Schreibstube, um das Wording mal zu übernehmen, unter Tage und ohne Tageslicht entscheiden.
Also ich habe früher auch lieber in Cafés gesessen, also lange Zeit jetzt nicht mehr, wegen der Kinder auch, aber früher habe ich natürlich lieber in Cafés gesessen. Unter der Erde ist aber trotzdem der gleiche Effekt da. Wenn man im Café sitzt und arbeitet, muss man nur hochgucken, hat einen kleinen Moment von Ablenkung und kann sich dann wieder sehr gut konzentrieren. In der Wohnung geht man zum Kühlschrank oder sonst was. Aber im Café sitzt man einfach und guckt Leute an und denkt wieder weiter. Und das hat man da unten natürlich auch. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Ich hatte in den 2 Monaten, die Hochbahn brauchte, um sich zu überlegen, ob sie so einen ungewöhnlichen Vertrag machen will, hatte ich eigentlich jeden Morgen, so in dieser Zeit, wo man wach wird, habe ich so gedacht, Mensch, du bist doch verrückt. Das war natürlich November, war das auch noch, Oktober, November. Was willst du da unten? Und dann natürlich dieses Bild von der Bahn, dass da eigentlich nur schlimme Sachen passieren. Also Leute werfen sich vor die Züge oder irgendwelche Unfälle. Die U-Bahn hat nicht so den Ruf, gemütlich zu sein. Und dann bin ich morgens immer aufgestanden und habe versucht, jemanden zu finden, dem ich davon erzählen konnte. Ich übertreibe jetzt. Oder wenn ich zu einer Party gegangen bin, habe ich gesagt, ich möchte da übrigens in der U-Bahn einen Kiosk mieten und da schreiben. Oh, das ist ja toll, haben die Leute dann gesagt. Die mussten ja auch nicht da runter. Aber das hat mich über 2 Monate sozusagen durchgezogen. Und im Nachhinein bin ich heilfroh, dass ich nicht dieser Angst nachgegeben habe, sondern das Abenteuer wirklich gewagt habe auch. Weil das kommt jetzt so hoch, Abenteuer gewagt. Also das gemacht habe.
Es ist schon eine ungewöhnliche Aktion und insofern würde ich schon sagen, kann man Abenteuer sagen. Meinen Sie, die Menschen erzählen auch anders, wenn sie ohne Tageslicht in einer U-Bahn-Station stehen, als wenn sie es jetzt beispielsweise in einem Café täten, also säßen?
Also im Café ginge das gar nicht, wenn andere Leute zuhören und so weiter. Aber die Geschichten sind auf jeden Fall schon deshalb anders, weil die Menschen ja ein Experiment machen. Also man kann diesen Kiosk von außen gut beobachten, auch was da drin passiert. Er ist ja aus Glas, aber man weiß ja trotzdem nicht, wenn ich jetzt da die Tür aufmache, die Stufe da runtergehe und mich da in die Ecke setze, was passiert mit mir da? In so einer Situation war ja vorher noch nie jemand, der da reinkommt. Und das ist eben auch ein also die Leute sind erstmal mutig, machen den ersten Schritt und sie haben irgendwas vor. Die wollen was für sich tun. Und da kommen natürlich ganz andere Geschichten bei raus, als wenn ich auf einer Party Smalltalk mache.
Wie lange sitzen die denn da im Schnitt, bis der nächste Zug kommt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ist ja stark getaktet dann.
Das wäre sehr kurz. Das wären ja oft nur 3, 4, 5 Minuten. Es kommen ja auf beiden Seiten immer die Züge. Aber es kommt sehr drauf an, auf das Thema. Wenn es ein intensives Gespräch ist, wo es vielleicht auch um etwas Schwieriges aus dem Leben geht, dann ist ein 1,5 Stunden schnell rum. Und dann kann man manchmal auch eine Pause gebrauchen. Dann gibt's wieder die Gespräche am Schalter. Die sind dann einfach nur sowas wie sich gegenseitig mal loben und sagen, dass das Leben doch gar nicht so übel ist. So. Und alles dazwischen.
Von bis. Gibt es eine Geschichte, die Ihnen besonders am Herzen liegt oder die Sie immer noch beschäftigt?
Ach, da gibt's natürlich einige, aber die erzähle ich natürlich auch nicht. Was ich grundsätzlich sagen kann, was mir im Laufe der Zeit, in der ich da gesessen habe, klar geworden ist, dass das Unglück der Erwachsenen aus der Kindheit kommt. Das hatte ich vorher nicht als These. Irgendwann hat jemand davon angefangen, der nicht glücklich war, hat angefangen, von seiner Kindheit zu erzählen. Irgendwann bin ich dann hingegangen und habe Leute auch danach gefragt, gezielt. Das hört sich nicht nach einer schönen Kindheit an oder sowas, habe ich dann gesagt. Und ich bin ziemlich sicher, soweit man das auf so einem empirischen Gebiet sein kann, dass das Unglück, das Erwachsene haben, die Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben, dass die fast immer aus der Kindheit kommen. Nach der Kindheit, also und nach der Jugend, also nach 20, besteht der Rest des Lebens oft darin, mit den Schwierigkeiten, die man sich da eingehandelt hat, beziehungsweise die einem angetan worden sind, klarzukommen und sich trotzdem selbst zu definieren, vor allen Dingen die eigenen Gefühle und nicht zu tun, was Vater, Mutter oder sonst jemand erwartet.
Sie sind ja Autor, Drehbuchschreiber. Ist das eine neue Erkenntnis oder wussten Sie da schon vorher, wie wichtig so die Jugend und das Heranwachsen für einen Menschen ist, wenn Sie schon vorher Geschichten geschrieben haben und sich schon vorher mit Menschen auseinandergesetzt haben, in den unterschiedlichen Positionen, die ich jetzt genannt habe?
Das weiß man natürlich auch, weil man selber junger Mensch war und Kind und so weiter. Man sieht es nicht so konsequent und in dieser manchmal auch Auswegslosigkeit, in die Leute reingeraten. Und die ganz großen wilden Geschichten, die passieren. Es genügt ja, wenn jemand unterfordert wird, überfordert wird. Also das schaffst du nie. Oder komm, du schaffst das, spring ins Wasser. Dazwischen gibt es alles Mögliche, eben auch den Missbrauch und den Missbrauch der Gefühle. Und in dieser Deutlichkeit weiß Mensch aus dem eigenen Leben das nicht unbedingt. Man hat ja nur das eine und spürt dem nach und guckt manchmal, wo könnte das denn herkommen? Hast du das von deinem Vater oder sowas? Diese Wiederholung und diese Möglichkeit, in ganz verschiedene Leben reingucken zu dürfen und diesen Zusammenhang immer wieder zu merken, wie Leute dann, die jetzt an die 50 Jahre alt sind und früher schrecklich unter ihren Eltern gelitten haben, die heute dann pflegen und sich immer noch aufopfern, eigentlich immer noch die kleinen Kinder sind.
werden die Menschen wirklich, also erzählen die so persönliche Geschichten, öffnen die sich so stark dort unten?
Ja, sie müssen mich oder die anderen, die jetzt auch mit zuhören, ja nicht wiedersehen. Das ist kein großes Verdienst, das hat nichts mit blauen Augen und Vertrauen zu tun. Wer bei uns reinkommt, muss ja nicht mal einen Namen nennen und er muss uns nicht wiedersehen. Das heißt, es passiert immer wieder, dass Menschen reinkommen, die uns Dinge anvertrauen, die sie ihrem besten Freund oder ihrer Frau oder sonst jemanden nicht anvertrauen mögen, weil sie die jeden Tag wiedersehen, weil sie nie wissen, weil sie Angst haben, dass das irgendwann gegen sie verwandt werden könnte. Wenn sie eine Schwäche eingestehen oder eine schlimme Erfahrung, komm, hör bloß auf, du. So. Dieses Risiko hat man bei uns nicht. Und gleichzeitig, und das ist auch das Einmalige eigentlich, gleichzeitig, wenn jemand reinkommt und erzählt mir etwas, was er vorher noch nie jemandem anvertraut hat vielleicht oder ganz selten oder jedenfalls was sehr Persönliches und nicht gerade von Glück handelndes, dann ist da plötzlich eine Nähe zwischen uns, die man eben sonst nur mit besten Freundinnen und Freunden hat. Und das Spannende ist dann auch sozusagen auf diese Nähe zu reagieren, diese Nähe auch an sich ranzulassen, die Gefühle, die der andere hat, zu teilen. Und dann ist man für den Moment, ist man wirklich sehr nah dran. Und dann rede ich auch nicht wie jemand, wir sind ja keine Therapeuten, aber der dann irgendwie versucht, Distanz zu wahren, sondern reagiere ich auch wie ein Freund. Ich weiß, dass ich da keine Ratschläge geben kann, aber ich sage dann nicht, ach, das muss ja schrecklich für Sie gewesen sein, sondern ich versuche das wirklich zu verstehen und automatisch gleicht man das, was man hört, ja mit den eigenen Lebenserfahrungen ab. Mhm. Und so lerne ich viel und ich hoffe, ich reagiere oft richtig.
Das heißt, als Zuhörer hören Sie nicht nur zu, Sie fragen auch manchmal nach.
Na klar, die Gespräche laufen ja ganz verschieden. Manche Leute wissen sofort, was sie sagen wollen und warum sie da sind. Manche müssen erst ganz vorsichtig sich anschleichen und neue Worte suchen, weil sie ja in einer neuen Situation sind, für das, was sie bisher erlebt haben. Und man weiß es einfach nicht, wie es läuft. Aber das Gute daran ist, die Leute entscheiden ja. Das heißt, wir, die da drin sitzen, wir sind eigentlich nur Leitplanken. Und dann, wenn man merkt, da fährt jemand irgendwie ganz wilde Kurven und kommt nicht zum Kern der Sache, wenn man das erkennt, darf man auch was versuchen zu fragen.
Ich finde das immer noch verblüffend, dass Menschen in einen Kiosk, in einen ehemaligen, einen jetzigen Zuhörkiosk reingehen und so Persönliches von sich erzählen. Verblüfft Sie das nicht auch? Oder haben Sie sich inzwischen dran gewöhnt?
Es hat mich im Anfang sehr überrascht. Und es ist eigentlich immer noch eine Überraschung, weil im Unterschied zu Beratungsstellen, Coach und so weiter, anderen Einrichtungen, wissen wir ja vorher nicht, wer reinkommt. Also wenn jemand gecoacht werden will, dann möchte er irgendwas für sich erreichen und hat auch sein Ziel formuliert. Ich kenne seinen Namen, seinen bisherigen Lebensweg zum Teil. Das ist bei uns ja alles nicht der Fall. Jedes Mal, wenn die Tür aufgeht, kommt eine Überraschung. Und die Tatsache, dass es ein neutraler Ort ist, wo kein Thema vorgegeben ist und dass wir auch keinen Plan haben, was aus den Leuten werden soll. Wir wollen die nicht optimieren, wir wollen denen nicht beibringen, dass ihre Entlassung vielleicht eine neue Chance ist oder sonst irgendwas, sondern das entscheiden die selber, was die lernen wollen. Und viele verstehen das dann auch und packen die Gelegenheit beim Schopf und sagen Dinge, die sie vielleicht noch nie gesagt haben, was ich natürlich nicht beurteilen kann. Aber insofern, nach all der Zeit verblüfft es mich nicht mehr.
Kommen denn Leute auch öfter?
Das kommt schon vor, dass Leute wiederkommen, auch um zu erzählen, wie es ihnen ergangen ist. Und es gibt auch Leute, die sind schon in einer Therapie. Und ich weiß noch, als das erste Mal jemand sagte, ich habe meinem Therapeuten von unserem Gespräch erzählt, da dachte ich, oh Gott, jetzt gibt es bestimmt Beschwerden. Aber Gott sei Dank haben viele Leute, die da beruflich tätig sind, als Therapeuten, haben wohl verstanden, dass dieses normale menschliche Gespräch, worauf das ja bei uns hinausläuft, dass das eine gute Ergänzung ist zu dem professionell geführten Gespräch.
Ein bisschen ist es ja auch so, dass Sie einmal unterschiedliche Leben betrachten können, kurz hineinschlüpfen, hineinstöbern können eher so, wie so ein Buch, das man aufschlägt.
Ich stöber nicht, oder die Leute vertrauen mir ja was an. Das heißt, ich kann da gar nicht stöbern.
Sie haben recht. Ja. Das ist die falsche Wortwahl. Aber Sie können mal kurz, ich sag mal, reinluschern, so, weil die Leute Ihnen einen Einblick gewähren. Ja. Ich kann mir vorstellen, wenn Sie da so sitzen und Sie sehen Menschen dann vielleicht auch sogar wieder, weil das ist ja so ein Ort, wo man vielleicht sogar jeden Tag zur Arbeit fährt oder so, dass Sie diese Menschen dann beobachtend ja noch weiter begleiten, oder? Macht man das oder sind Sie, wenn die Leute raus sind, nicht mehr interessiert an diesem Leben?
Also da ist ja relativ viel Betrieb und mir fällt ja sicher nicht jeder auf, der auch vielleicht schon mal drin war. Umgekehrt ist es eher so, dass die Leute sehr freundlich grüßen und auch kurz nochmal am Schalter was sagen. Guten Tag, Herr Busch, wie geht's denn? So, das ist unheimlich toll. Die meisten Leute wissen inzwischen, dass es keine böse Veranstaltung ist, was da passiert, sondern eine schöne Einrichtung. Und die freuen sich schon, wenn wieder da jemand drin sitzt und bereit ist zuzuhören.
Montag bis Freitag 12 bis 18 Uhr, ist das richtig?
Das ist richtig,
ist dieser Kiosk geöffnet. Ja. Ist es so, dass in dieser Zeit auch immer Betrieb ist oder kommen Sie manchmal doch noch zum Schreiben?
Also das mit dem Schreiben habe ich nach 3-4 Tagen aufgegeben, also im Januar 2018. Ich mach mir manchmal Notizen, aber richtig zum Schreiben komme ich da nicht und das will ich auch nicht mehr. Das Ganze hat so eine Entwicklung genommen. Also der Anfang war ja, ich sitze da und schreibe und höre nebenbei eine Geschichte. Ganz klar der Verwertungsgedanke, der auch legitim ist für Autoren. Ich sammle Stoff. Und in der Zeit, in dem ersten halben Jahr, habe ich auch 3 Monate lang ungefähr jedes Gespräch, soweit ich durfte, aufgenommen. Und auch Fotos gemacht und mir Einverständniserklärungen und alles Mögliche geben lassen. Und irgendwann zwischendurch habe ich gemerkt, ich will eigentlich gar nicht mehr diese Geschichten sammeln. Ich will wissen, was bei mir los ist, was mit mir passiert. Die Leute lassen mich in ihr Leben reinschauen. Aber dieses Schauen ist ja bei mir sozusagen. Das heißt, ich gucke dann auch bei mir nach. Ich kann ja mit dem nur was anfangen, wenn ich auch spüre, hast du sowas schon mal erlebt? Wie hast du in einer ähnlichen Situation reagiert? Gott sei Dank warst du noch nie in so einer Reaktion. Das heißt, ich bin ja auch immer engagiert und ich lerne immer dazu, auch was mein Gefühlsleben angeht. Und insofern ist dieser Verwertungsgedanke, wie könnte ich da einen Plot rausmachen oder einen Charakter, ach, das ist ja ein netter Witz oder sowas, der ist völlig den Bach runtergegangen.
Und es ist auch genug Betrieb da, dass Sie sich nicht langweilen in diesem Zeitraum 12 bis 18 Uhr.
Ja, das ist, also wir haben ja jetzt, haben wir 3-Stunden-Schichten und eigentlich genügt es, wenn ein richtig spannendes, gutes Gespräch in der Zeit ist. Mhm. Wenn nicht, bleibt eben dieses Gefühl, dass die Leute sich freuen, aus den Zügen auch winken, dass da jemand drin sitzt und das ist ja, der Kiosk ist eben, weil es so ungewöhnlich ist, ist ja sowas, ich nehme ja das Bild wie so ein Baum offen in der Industrielandschaft. Und da freut man sich schon, wenn man den sieht.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, zumal der ja auch eigentlich ganz, ganz süß hergerichtet ist, oder? Wie wichtig ist denn das Umfeld, damit eine Person erzählen mag?
Also ich habe ganz zu Anfang auch schon, als ich eigentlich vor allem schreiben wollte, habe ich gedacht, da waren nur Vitrinen noch drin, wie im Kiosk eben, ne? Für den Eistee und so weiter. Da habe ich gedacht, das sind doch tolle Glasflächen, da dekorierst du was Sachen drauf. Du willst aber nicht, dass es was Bestimmtes bedeutet und ein bestimmtes Thema festgelegt ist, sondern mach es ganz verrückt. Und dieses Durcheinander hat von Anfang an dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, auch irritiert waren, was ist das? Was ist das jetzt? Sind sie von der Kirche oder ist das Kunst? Und diese Offenheit, die ist ganz wichtig. Also da stehen nicht nur Bücher rum, da stehen aber auch Bücher rum, da stehen Sachen, mit denen man eigentlich überhaupt nichts anfangen. Man kann daraus kein Thema machen. Und die Leute haben gleichzeitig was zu gucken. Das heißt, obwohl das ein Glashaus ist, stellst du dich nicht einfach vor ein Fenster und guckst da rein. Das ist immer noch ein Haus. So, also brauchst du einen Vorwand. Dann ist die Deko gut. Und wenn du merkst, da guckt einer so an der Deko vorbei und guckt dich an und du guckst dann freundlich zurück, dann beginnt schon was.
Grün ist die Leitfarbe, sowohl vom Logo als da ist auch ein grüner Vorhang, soweit ich mich erinnere. Und 8 Quadratmeter ist dieses kleine Häuslein groß. Und da steht auch wirklich viel Nippes rum. Sie haben es ja gerade eben erwähnt, ne?
Ja.
Das ist auf den Regalen. Ich habe gelesen, das haben teilweise auch Menschen mitgebracht. Das ist nicht nur eigener Nippes, oder?
Ja, nein, das haben Menschen mitgebracht. Auch jeder von uns darf sich da was hinstellen, womit er sich auch selbst identifizieren kann. So wie man im Hotel was auf den Nachttisch stellt und dann ist das meine Bude.
Ja.
Und also das ist eine Mischung von Sachen. Und ganz am Anfang habe ich das sogar auch, ich war so vorsichtig. Ich habe gedacht, ja, vielleicht trauen sich Leute ja nicht. Du darfst da gar nicht hinschreiben, dass du Geschichten sammelst. Das muss vielen ersten, auf das erste handgemalte Plakat habe ich auch mit draufgeschrieben. Sie können auch einen Gegenstand mitbringen, der ihnen was bedeutet. Das sollte sozusagen, ich wollte es möglichst niedrigschwellig haben.
Ja.
Und so kam das zustande und da habe ich dann sehr viele interessante Sachen auch mitgebracht bekommen. Das ist so ein bisschen eingeschlafen jetzt, ja.
Naja, 8 Quadratmeter sind ja auch relativ schnell gefüllt. Vielleicht ja, ist das ganz
wir
gut,
haben auch
oder?
Schon ein paar Mal umdekoriert. Und dieses Grün, das ist sozusagen vorgegeben. Die Station ist grün, ja. Die Eisenkonstruktion des Kiosk ist moosgrün, Mineralfarbe. Und ja, das haben wir beibehalten.
Sie haben sogar Merchandise, oder? Sie haben eine Tasse. Die ist auch grün, oder?
Ja, wir haben nicht alle Tassen im Schrank. Ja, die ist grün. Wir haben im Zusammenhang mit Grafik haben wir gesucht und fanden im Internet diese Tassen, die jemand in Berlin herstellt. Der macht alle möglichen U-Bahn-Stationen, unter anderem auch unsere. Und die geht sehr gut. Also gegen eine Spende geben wir die ab und das kriegen dann Leute, die neu in die Gegend gezogen sind oder Leute, die da wegziehen als Erinnerung und aber es ist auch immer ein Anknüpfungspunkt.
Nun sagen wir ja die ganze Zeit schon wir. Sie hören ja nicht alleine zu. Sie haben schon gesagt, es sind 3 Stundenschichten, soweit ich mich erinnere, die Sie aufteilen in einem Team. Und es müssten, wenn die Zahl stimmt, die ich gelesen habe, mit Ihnen zusammen 15 sein, 15 Personen.
Das ist grob die richtige Zahl. Das fluktuiert immer. Es kann ja nicht jeder oder jede so permanent zuhören. Also jemand studiert, hat noch Zeit nebenbei, hört zu. Dann zieht sie um oder hat dann doch richtig einen ausfüllenden Beruf, dann kann sie nicht mehr zuhören. Und dann kommt jemand Neues. Aber so zwischen 12 und 20 pendelt das immer.
Warum machen die Leute mit? Aus einer Neugierde, wie andere Menschen funktionieren oder was da draußen so passiert? Oder wie konnten Sie Menschen begeistern, da mitzumachen?
Das geht wie von selbst. Also Neugierde ist auch ein großer Antrieb und auch legitim. Und im Anfang habe ich, also nachdem ich ein halbes Jahr da gesessen hatte, habe ich gesagt, du, entweder musst du die Bude jetzt dicht machen, alleine kannst du das nicht mehr oder du suchst Leute. Da habe ich systematisch gesucht und eine Gruppe zusammengefunden, hat sich zusammengefunden und das waren dann eher so ja, Menschen im ehrenamtlichen Alter, die vielleicht schon in Rente sind und sich das zeitlich und so weiter erlauben können. Inzwischen ist es so, dass sich ganz viele auch junge Menschen melden, die auch, und das finde ich richtig gut, die auch für sich selbst was rausfinden wollen und sich deshalb dahinsetzen. Und oft passieren dabei so Sachen, dass die Leute das auch als Test für sich selbst, für einen anderen sozialen Beruf nehmen und sagen, so, ich habe das kapiert, ich muss irgendwas in dem Bereich machen.
Ja.
Die sind dann natürlich auch, die hören dann nicht mehr zu, die haben dann andere Sachen um die Ohren. Aber das sind also wunderbare Prozesse und ich finde das so toll, dass es jetzt so viele junge Leute auch sind.
Ich habe ein Teamfoto gesehen auf Facebook, da wirkt es auf mich auch wirklich wie eine bunt gemischte Truppe, sowohl was Geschlecht als auch Alter angeht.
Einschließlich Hunde,
ja, richtig. Ein süßes Tier.
Ja.
Sind die Menschen, die Geschichten erzählen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, sind die auch so bunt gemischt wie die Truppe, die zuhört, von bis alterstechnisch?
Ja, die sind auch bunt gemischt von 16, 17, 18. Abitur ist eine schwierige Phase, also Ablösung vom Elternhaus, Erwartungen von Eltern, die man dann auch verinnerlicht hat und von denen man dann nicht loskommt, aber möchte. Da geht das los und dann geht das hoch bis in die 90er Jahre. Also, ja. Und das sind dann aber oft auch Leute, die schon, in die Älteren, die so ihren Weg gefunden haben und zum Beispiel einen Tanzkurs mitmachen gerade und kommen dann da an und
ich hätte gedacht, dass es für viele vielleicht auch ein Mittel ist, um einer gewissen Einsamkeit zu entkommen in der Altersgruppe. Denke ich so
klischee-mäßig. Sie glauben gar nicht, wie oft. Also das Thema Einsamkeit war ja mal angesagter, als es jetzt ist. Jetzt ist ja alles Mögliche wieder angesagt. Krieg zum Beispiel. Haben die Leute, die zu Ihnen kommen, oft Probleme mit ihrer Einsamkeit? Ich habe das vorher von den Leuten selbst nie gehört. Niemand sagt, ich bin einsam. Also niemand ist Quatsch. Aber das ist nicht das vordergründige Ding, sondern warum bin ich einsam? Und mir sterben die Leute weg oder die Freundinnen und Freunde. Oder ich traue mich nicht aus dem Haus, weil ich Klaustrophobie habe oder das Gegenteil, ja, Agoraphobie. Ich habe gar nicht das Geld, aus dem Haus zu gehen. Das sind die Themen. Dass da Einsamkeit bei rauskommt, ist verständlich. Aber Einsamkeit ist ja eine Folge von irgendwas, ist nicht die Ursache. Einsamkeit ist die Folge von irgendwas. Es wird oft so dargestellt, Einsamkeit, Krankheit. Als wäre Einsamkeit die Ursache für die Krankheit, sondern die Ursachen liegen meistens im materiellen, ökonomischen oder sonst wie Bereich.
Einsamkeit ist ein Symptom.
Ja, also
wenn wir bei dem Begriff
Einsamkeit ist ein Symptom,
wenn wir bei dem Begriff Krankheit sind. Ja, das ist natürlich ganz spannend. Kommen wir nochmal zu dem Team, das zuhört. Mhm. Und gibt es da eine Eignungsprüfung? Weil ich glaube, zuhören schwerer ist, als die eine oder der andere sich das vorstellen mag.
Also, erstens finde ich, dass Erzählen schwerer ist. Es ist ja leicht, wenn ich komme und sage, du, mir ist da was passiert oder mir geht's gerade so bescheiden, ich muss dir das unbedingt erzählen. Mhm. Würden Sie dann nicht zuhören? Also sobald Sie die Zeit haben, ist auch bei Ihnen ganz egoistisch die Neugier da. Was ist denn passiert? Da hört man doch zu. Also die erste Voraussetzung für den Kiosk ist, dass es Leute gibt, die bereit sind, sich zu öffnen, was zu erzählen und was von sich preiszugeben oder eben auch einfach Spaß zu haben mit uns. So, das Nächste mit dem Zuhören, das lässt sich, also da gibt's ja viel wissenschaftliche Arbeit drüber. Ist ja auch richtig, Pädagogen, Polizisten, alle müssen lernen, Ärzte richtig zuzuhören. Bei uns ist es so, wenn jemand sagt, ich würde gerne bei euch mit zuhören, dann treffen wir uns und meine erste Frage mit ist eigentlich, warum? Was hast du davon? Warum willst du das? Und ich würde gerne dann hören, dass jemand das wirklich macht, weil er oder sie sich was davon verspricht. Ich will das egoistische Motiv haben, nicht irgendwelche Selbstlosigkeit, wo es dann kein Selbst mehr gibt. Also ich will wissen, warum machst du das? Und ich will versuchen rauszukriegen, ob jemand das macht, weil er das Unglück und das Leid anderer braucht, um sich selbst groß zu fühlen. Ist mir noch nicht passiert, ist mir noch nicht untergekommen. Ansonsten, ich habe einen Text dazu geschrieben, so was ich so im Laufe der 5 Jahre gelernt habe. Aber im Grunde muss jeder das so machen, wie er oder sie es will, wie er es auch im Alltag machen würde, im Gespräch mit Freunden. Denn die Situation lässt sich ja sowieso nicht kontrollieren. Also es ist immer eine von uns und jemand, der ein Gast. Das ist die Regel jedenfalls. Ja, wie will man denn kontrollieren, wie sich das Ohr, das da gerade aktiv ist, verhält? Und wenn da kein Vertrauen ist, eine Vertrauensgeschichte, auch von unserer Seite auch.
Ja. Sie sagen gerade, zuhören, das ist leichter als erzählen. Ja, das ist jetzt vielleicht eine dumme Frage, weil vielleicht passiert es manchmal auch, dass Geschichten gar nicht so spannend sind, wie man sich das wünscht. Also manchmal können die doch vielleicht auch irgendwie langweilig sein. Neigt man nicht dazu, dann nicht zuzuhören, sondern mit den Gedanken so abzuschweifen und seine Einkaufsliste durchzugehen oder was man so macht, wenn man nicht mehr zuhört. Das kennen wir ja vielleicht alle.
Ja, aber ich muss ja nicht zuhören. Wenn ich mich langweile, kann ich das sagen im Zweifelsfalle. Ich habe dann eher immer den Eindruck, dass die Leute noch nicht da sind, wo sie sein wollen, weshalb sie gekommen sind. Ich kann mich irren, aber ganz oft ist das dann so, und da spricht man ganz spitze Ohren, nicht Einkaufsliste, sondern wo ist das Wort, das Schlüsselwort? Was steckt hinter diesem Gespräch, von dem ich das Gefühl habe, das hat sie schon oder eher 20 Mal erzählt oder 200 Mal? Was steckt dahinter? Welcher Zug verbirgt sich dahinter? Und das kann sein, dass man sie rausfindet, kann nicht sein. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte ja die viele Gespräche aufnehmen dürfen und habe dann da mal reingehört und war relativ erschrocken, wie dämlich ich mich manchmal verhalten habe, wie ich falsch gefragt habe, wie ich in falsche Richtung gedacht habe und gespürt habe eben auch. Das war sehr lehrreich, muss ich sagen.
Das geht auch mir manchmal so, wo ich denke, diese Frage hätte ich an einer anderen Stelle fragen sollen. Ich hoffe nicht, wenn ich dieses Gespräch nochmal höre, dass ich das denke, aber das kommt immer wieder vor, dass man dann auch selber sich selbst so wahrnimmt nochmal von außen und denkt, das hättest du besser machen können.
Das Gemeine daran war, weil ich habe mir dann auch nicht nur ein Gespräch angehört, sondern mehrere, das Gemeine daran war, im Gespräch selbst und auch wenn es um großes Unglück ging, da ist ein gewisser Optimismus und eine Kraft drin, du kannst was gestalten. So, jetzt hörst du dir das an, du kannst nichts mehr gestalten, du merkst, dass du Mist gemacht hast und das ist frustrierend, das war wirklich enttäuschend, das war die traurigste Geschichte vom ganzen Kioskleben, mich selber zu hören, wie ich Dummheiten mache.
Aber ich nehme an, es hat bewirkt, dass Sie gesagt haben, das mache ich besser. Sie sind ja nicht ausgestiegen, Sie haben ja weitergemacht.
Natürlich unterstreiche ich das und sage ja.
Wie ist es denn beim Team, das zuhört? Die Ohren, nennen wir sie mal die Ohren. Nennen Sie sich selber die Ohren? Ja. Okay, die Ohren. Tauschen die sich auch manchmal aus untereinander über das, was sie hören? Es sind natürlich anonyme Geschichten, aber sie miteinander, gibt es da einen Austausch?
Ja, heute Abend zum Beispiel ist ein Videotreff. Schöner sind aber die analogen Treffen. Und da besteht ein ganz großer Teil. Die erste große Runde, die kein Ende nehmen will, besteht darin, dass jeder mal erzählt, was so passiert ist, was er oder sie erlebt hat und dass wir uns auch untereinander kennenlernen. Wir sind ja eben verschiedene Menschen, aber wir sehen uns nur bei der Ablösung sozusagen und ist toll. Also wenn wir uns treffen, ist immer spannend.
Sind Sie manchmal neidisch auf die Geschichten, die andere hören durften, wenn sie sich so austauschen über das, was passiert ist?
Nein, es gibt so viele verschiedene. Die Welt ist ja voll, jedes Leben ist voll von Geschichten. Also nein, überhaupt nicht. Aber man freut sich, wenn jemand was Komisches erlebt hat oder wenn jemand was sehr Anstrengendes erlebt hat, dann kann man sich das auch vorstellen. Und es gibt ja dann durchaus mal eine Situation, wo jemand in diesen 3 Stunden 2 Geschichten hört und beide sind brutal übel. Das muss man aushalten. Und das bringt mich, also wir reden immer wieder über Supervision und planen die auch immer wieder. Bisher scheint da kein großer Bedarf oder Druck zu sein. Jede kennt irgendwelche Leute, mit denen sie das dann auch privat sozusagen austauschen können.
Oder man realisiert das zu spät, dass man zu viel davon mitnimmt, wenn es denn so üble Geschichten sind, die Sie hören.
Ja, aber dann kann man ja immer noch was unternehmen. Akut, also jetzt seit so lange, wie wir jetzt eine Gruppe sind, wird immer wieder von super. Ich bin auch gleich zu Anfang gefragt worden, was machen Sie denn mit all dem, was Sie da hören? Nehmen Sie das alles mit nach Hause? Hab ich gesagt, das wäre ja schrecklich. Aber wenn ich was auf der Seele habe, dann werde ich das auch zu Hause los.
Wie organisiert sich denn dieses Team? Also machen Sie so einen Wochenschichtplan und damit dieser Kiosk immer besetzt ist, um das zu gewährleisten? Weil vielleicht reisen Menschen ja auch extra an und dann stehen die vor verschlossener Tür. Das wäre ja sehr schade.
Das wäre schrecklich.
Wie machen Sie das?
Das soll natürlich nicht vorkommen. Diese Besetzungsfrage ist eine der größten Aufgaben, die wir haben. Es gibt eine feste Liste und es gibt ganz viele Springerinnen und Springer. Und es gibt einen Chat. Da verständigen wir uns untereinander. Also wenn ich heute krank werde und habe heute Nachmittag eigentlich Schicht, dann sage ich das. Und fast in 90-100% der Fälle springt dann jemand ein. Und manchmal auch 2 Leute, weil einer nun nicht die ganzen 3 Stunden kann. Das klappt unheimlich gut. Und die Frau, die das jetzt akut macht, ist wirklich perfekt da. Ich weiß nicht, ob ich ihren Namen nennen darf, würde ich gerne machen. Die macht das wirklich wunderbar. Wenn du das hörst, du weißt, wen ich meine. So.
Schöne Grüße.
Ja, genau, an die Familie.
An die Familie, die das mitträgt. Nochmal angemerkt, das ist Ehrenamt, ne? Das heißt, diese Menschen arbeiten unbezahlt dort, sitzen unbezahlt und sind offensichtlich auch unbezahlt so flexibel. Das ist schon eine Leistung, oder?
Das ist wirklich eine Leistung, aber das erklärt eben auch, dass man das nur für einen bestimmten Zeitraum, wo es zum eigenen Leben passt, zur Arbeit und so weiter, machen kann und dann kommt jemand Neues. Aber da ist auch eben so ein guter Fluss sozusagen da. Und die Leute, die da waren, die bleiben auch irgendwie, bleiben auch.
Genau. Wenn sich jetzt Hörer und Hörerinnen interessieren, auch ein Ohr zu werden, ein professionelles, nicht nur zwei davon zu haben im günstigsten Falle, sondern eines auch so aktiv einzusetzen für sie, wie komme ich denn da ran an so einen Job im Zuhörkiosk?
Einfach auf die Webseite gehen, da gibt es eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse, hinschreiben, ich würde gerne zuhören. Mhm.
Die Website-Adresse zuhörkiosk.de, ganz einfach.
Genau.
Mit OE. Zuhör.
Ich glaube, das andere funktioniert auch, aber ich will nichts versprechen.
Ich habe es nicht ausprobiert, aber ja. Im Zweifelsfall das OE nehmen, zuhörkiosk.de. Sie freuen sich über Leute, die da Lust drauf haben.
Ja, also wir freuen uns darüber und ich kann nur sagen, es ist tatsächlich eine ungewöhnliche Erfahrung, die man da machen kann. Auch dieses, man muss ja auch selber in diese Rolle reinkommen. Du sitzt da ja hinter Glas auf einem Präsentierteller.
Stelle ich mir total schräg vor.
Ja, das habe ich am Anfang auch gedacht. Aber das ist ja tatsächlich so, mag das Haus aus Glas sein, das ist dein Haus, du sitzt da drin. Und wenn die Holländer keine Gardinen vom Fenster haben, gehe ich trotzdem nicht in den Vorgarten und glotze da einfach rein. Und das machst du auf dem Bahnsteig auch nicht. Die Leute sind sehr respektvoll.
Ich bin kurz drüber gestolpert. Es steht auf der Website, man braucht kein Ticket, um auf den Bahnsteig zu kommen. Aber es gibt irgendwie so ein Bahnsteig, Zusatztarif für 10 Cent. Da dachte ich mir, was ist das? Das kenne ich nicht. Das müssen Sie mir nochmal erklären. Es ist gut, dass ich jetzt noch dran denke.
Also es gibt eine Bahnsteigkarte. Die hat als wir anfingen, hat die 35 Cent gekostet. Das hat man jetzt runtergesetzt. Es geht darum, dass die Kontrollmöglichkeit haben wollen, wenn jemand sagt, ich wollte eigentlich nur jemanden abholen.
Ach so.
Und dann kommt eine Kontrolle und man geht die Treppe hoch und sagt, ja, ich wollte jemanden abholen. Nein, da musst du ein Bahnsteigticket lösen. Das gibt's bei dem normalen Ticketautomaten. Unten links sitzt das und dann bezahlst du 10 Cent. Das gilt aber nur eine Stunde.
Ach was?
Ja, aber das soll eben dafür sorgen, dass zum Beispiel Leute da nicht schlafen oder was weiß ich. So, wir haben inzwischen, ich glaube, ich darf das sagen, also diese U-Bahn-Station wird gerne kontrolliert, weil die nur einen Ausgang hat. Wir haben inzwischen so eine Art Agreement, wenn jemand aus dem Kiosk kommt und hat keine Karte und wir versichern den Kontrolleuren das, dann darf der oder die auch passieren. Wir umgekehrt benutzen unseren Kioskschlüssel sozusagen als Ausweis. Wir dürfen hier runtergehen, auch ohne, dass wir ein Ticket haben.
Das gute Stück, wir haben schon gesagt, wird ehrenamtlich betrieben. Es ist aber inzwischen eine gemeinnützige Institution. Ja. Das heißt, Sie können Spendenbescheinigungen ausstellen. Seit 2019, richtig? Haben Sie da...
Ja, Anfang Januar 2020 ist der gemeinnützige, der mildtätige Verein, um genau zu sein, eingetragen worden. Und wir haben ihn tatsächlich nur gegründet, weil größere Organisationen bekommen nicht spenden. Und so sind wir, zu Zwänge des Vereinslebens werden doch oft unterschätzt. Also, dass man bestimmte Sitzungen und dass man nicht einfach sich mal treffen kann, sondern das fristgerecht und mit Ankündigung und so weiter eingeladen werden muss. Ja, also. Aber es ist völlig okay und ohne geht's halt nicht.
Hat sich denn der Wunsch, dass da auch die großen Unternehmen auf Sie zukommen und sagen, wir unterstützen Sie, hat er sich erfüllt? Hat sich das gelohnt, ein Verein zu werden?
Lohnen tut sich das nicht, aber wir haben Geld und müssen uns keine Sorge machen. Und es sind weniger große Unternehmen, sondern eher auch, was weiß ich, die Rotarier zum Beispiel. Mhm. Oder... ja, jetzt gerade netterweise DATEV. Geld gebrauchen können wir immer. Also wir müssen den Kiosk, da müssen wir jetzt auch was renovieren. Und das ist eine große Tüftelei und das kostet Geld. Und ja, also wir haben keine Geldsorgen. Das kann ich so sagen und das ist auch schön so. Aber wir geben es auch nicht irgendwie. Wir schmeißen es nicht zum Fenster raus. Wir machen keine Dienstreisen mit der U-Bahn. Sonst was, ja.
Sie sagten gerade eben, es musste auch was repariert werden. Das heißt, das tragen Sie dann auch selber und das macht nicht die Hochbahn.
Das kommt ein bisschen drauf an. Also wenn es unsere Elektrik wäre oder der Wasser, dann ist die Hochbahn zuständig. Aber wenn wir sagen, da hinten, da müssen neue Scheiben rein, dann ist theoretisch auch die Hochbahn zuständig. Aber ich glaube, diesen Punkt vergessen wir einfach, weil wir machen, was wir können.
selbst ist die Frau ja, und der Mann.
Es ist, also die sind, die, da gibt es schon viel Goodwill von Seiten der Hochbahn, aber wenn man den Weg geht, da muss man auch alle Etappen der Bürokratie mitgehen.
Ja.
Wenn man es selber entscheidet, ist es natürlich einfacher.
Wie langfristig ist der Zuhörkiosk geplant oder ist er immer mal wieder bedroht? Manchmal passiert es ja, dass die Hochbahn anfängt, verrückterweise.
Vielleicht kommen Sie auf die Idee, den Kiosk abzureißen, was mich sehr wundern würde. Nein, also als wir den Verein, den Kiosk, den Mietvertrag haben umschreiben lassen von mir persönlich auf den Verein, sagte der Leiter der Immobilienabteilung, ob wir nicht noch andere Kioske haben möchten. Denn es ist offensichtlich so, dass sich diese Kioske in der Größenordnung wie der unsere überhaupt nicht mehr rentieren. Also ich hoffe, ich tue da niemand Unrecht. Aber insofern glaube ich nicht, dass sie so schnell eine andere Nutzung finden würden. Und es gibt, glaube ich, also es sind nicht alle Leute im HVV, was ja mehr ist als die Hochbahn, finden das so richtig gut, was da passiert. Das ist denen zu strange, glaube ich. Es kamen mal junge Leute, die machen die Facebook-Seite vom HVV und die haben dann vorgeschlagen, wir nehmen euch da rein. Und dann gab es ein HVV-Treffen wegen Facebook, was kommt da rein? Und da hat irgendjemand, da hat jede beteiligte Organisation ein Vetorecht, hat dann gesagt, nein, da machen wir nichts drüber. Also es gibt unverständlicherweise, es gab auch, als ich angefangen habe 2018, da war das Presseecho groß, weil eben das so eine verrückte Sache war. Die Location war einfach genial. Kannst du Fotos machen, kannst du, ja, da sitzen Spinner rum und da passiert was. Da habe ich natürlich gleich gedacht, Mensch, das wäre doch eigentlich könnte die Hochbahn doch jetzt komplett die Miete erlassen.
Ja.
So viel PR. Dauernd wird bei der Pressestelle angerufen wegen Fotogenehmigung und so weiter. Das müssen die doch. Da war nichts zu machen.
Komisch.
Ja, finde ich auch überraschend. Während alle, was weiß ich, es kommen ja auch immer wieder Zeitschriften, Versicherungen und so weiter. Wir haben ja positiven Inhalt zu bieten. Ne? Mhm. Alle freuen sich, wenn sie über uns eine Fotostory machen können. Und die Hochbahn, da merkst du eben die Größe eines Apparats auch. Ne?
Ja.
Auch diese 2 Monate, die gebraucht haben, ob sie das überhaupt machen.
Naja, aber das Beispiel macht ja auch Schule. Es gibt jetzt ja auch schon einen Zuhörkiosk, unter anderem in Berlin, habe ich gesehen.
Mhm.
Das heißt, es gucken sich auch Leute tatsächlich diese Idee ab.
Ja.
Und es gibt sie ja inzwischen, um das nicht unerwähnt zu lassen, es gibt sie ja inzwischen auch als Bank draußen mit Tageslicht, oder?
Diese Bank ist auf Anregung einer Besucherin erstanden. Da saß jemand im Kiosk und sie ist reingekommen, die Frau hat gesagt, das war im Herbst 21 war das, genau. Und hat gesagt, das ist so schrecklich, die Leute sitzen immer allein auf den Bänken. Und ich fände es toll, es gäbe eine Bank, da steht drauf, setzen Sie sich gerne dazu. Sie hat auch diese Formulierung gleich mit in den Kiosk gebracht. Ist so eine gute Idee, da haben wir dann hier beim... Und in den Büschen liegen, wir wissen es nicht, ob da wirklich was passiert, ob das vielleicht sogar die gegenteilige Wirkung hat, dass sich keiner mehr da draufsetzen mag, ob die Leute es überhaupt mitkriegen. Aber wer das liest, muss sich ja gar nicht da draufsetzen, sondern wird einfach auch daran erinnert, dass eine Bank nicht nur zum Ausruhen da ist, sondern dass man auch Leute kennenlernen kann. Das heißt, wir hoffen, dass diese Bank auf alle Bänke abfährt. Aber auch da gibt es natürlich Fraktionen, da hat dann jemand, ein Psychologe aus Winterhude, hat gesagt, ah, das brauchen wir hier an der Alster auch und so weiter.
Mhm.
Er hat das nicht durchgekriegt da im Bezirk. Da war so politische Äußerungen und so weiter, dann hat die CDU hat es dann letztlich ganz unmöglich gemacht, hat, dass sie gesagt hat, wir wollen mehr Klönschnackbänke und so weiter. Und dann hat wahrscheinlich irgendjemand.
Ja.
So.
Verrückt, was auf einmal ein Politikum ist, ne?
Ja, absolut.
Sie sind jetzt 5 Jahre alt. Ist für dieses Jahr irgendwas Besonderes geplant beim Zuhörkiosk? Oder läuft dieses Jahr wie jedes andere zuhörenderweise als Ohr weiter?
Also es läuft zuhörenderweise, wir wollen auch kein Spektakel anfangen, es gibt natürlich Möglichkeiten, daraus ein Franchising-Unternehmen zu machen, wir werden immer wieder gefragt und so weiter. Es gibt unseren Kiosk, wir hören zu, das alles bleibt klein, so wie es von Anfang an war.
Es bleibt so klein, sagt er.
Ich finde das, was er da tut, ist ganz schön groß. Christoph Busch begegnet ihr übrigens auch im Hamburger. Ich verlinke euch die Ausgabe in den Shownotes. Dort könnt ihr euch einige Fotos von ihm und natürlich auch vom Zuhörkiosk anschauen. Das war's für heute. Ich wünsche euch in diesen nicht immer fluffigen Zeiten Optimismus und hoffe, wir haben euch hier eine richtig gute Zeit bereitet. Wenn ja, abonniert den Podcast, wenn noch nicht geschehen, und schenkt uns eine positive Bewertung. Damit bereitet ihr uns eine Riesenfreude. Danke an Christoph Busch dafür, dass er Hamburg ein Stück besser macht. Danke auch an Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt, und an Laura Matta-Morosch, die das Cover-Artwork verantwortet, und an das gesamte der Hamburger Team. Und natürlich an euch fürs Zuhören. Der Hamburger Podcast ist eine Produktion von Sounds and Pods, Studio für kreative Audioformate, und dem Magazin Der Hamburger. Wenn ihr Vorschläge und Anregungen habt, sendet diese gerne an redaktion@derhamburger.info. Wir hören uns am 15. August wieder. Dann sprechen wir mit dem Ludendarsteller Aaron Hilmer, wie es sich anfühlt, in einem mehrfach Oscar-Preis gekrönten Film eine der Hauptrollen gespielt zu haben. Und warum er den Oscar-Regen nicht in Hollywood gefeiert hat. Für heute sage ich Tschüss, schwimmt nicht so weit raus, passt auf euch auf und hört mehr Podcasts. Ahoi!